stand auf diesem Berg, die Sonne ging unter, dieses grüne Moos in Island, das schon am Tag so richtig grün leuchtet, das wurde dann von der untergehenden Sonne angestrahlt, es bekam so diese orange Farbe im Himmel, die Wolken waren zuerst rot und dann am Ende so rosa, blassrosa. Unten im Tal war dieser blaue See, im Hintergrund der weiße Gletscher. Es war genial, es war so wirklich ein Traummoment. Und so habe ich mir es gewünscht für diese Reise und dass es wirklich an diesem einen Tag.
Ja, das war Elias und Elias hat einfach eine unglaublich wahnsinnige Zeit auf Island erlebt und es ist eine sehr, sehr gute Folge geworden diese Woche. Es ist, man kann sich bildlich vorstellen, was er dort alles erlebt hat und er ist sehr, sehr detailliert in dem, was er so alles erzählt hat und ja, einfach nur unglaublich und heute erwartet euch eine sehr, sehr coole Folge. Dazu auch noch eine Jubiläumsfolge, so ein bisschen. Die 100. Off the Path Podcast-Folge. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich kann es jetzt nicht glauben. 100 Folgen. Seit dem 6. Januar 2016 gibt es diesen Podcast. Also letztes Jahr im Januar haben wir gestartet und wir sind bald am Ende von 2017. Aber unglaublich, 100 Folgen und wir haben 2 Wochen verpasst. Ist das nicht geil? Wir haben 2 Dienstage in diesen 100 Wochen oder 102 Wochen wäre es jetzt offiziell, aber wir haben jetzt 100 und wir haben nur 2 Folgen verpasst, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe. Die letzte war ja gerade erst vor kurzem, ihr wisst warum, und die davor weiß ich nicht, weil wir irgendwann mal irgendwie unterwegs waren. Aber Wahnsinn, 100 Folgen Off the Path Podcast, wie geil ist das denn? Also vielen, vielen Dank, dass ihr nach wie vor dabei seid und herzlich willkommen an alle, die erst vor kurzem irgendwie dazugekommen sind oder im Laufe der Zeit. Es ist unglaublich geil, dass ihr jede Woche hier zuhört und meinen Gästen zuhört. Also das ist einfach ganz, ganz toll, dass die Gäste, die ich hier jede Woche einlade und die sich jede Woche so viel Zeit nehmen, um im Podcast über ihre Abenteuer zu sprechen, dass ja ihr nach wie vor treu seid und zuhört und ihren Blogs folgt, ihnen auf Instagram folgt, ihnen auch Feedback gebt zu der Folge und dass ihr euch auch einfach ein bisschen Zeit nehmt, um ihnen zu zeigen, wie wertvoll es ist, dass sich die Leute so viel Zeit dafür nehmen. Also ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich. Ich muss auch ab und zu mal immer überreden, dass man sich die Zeit nimmt und ja, ich find's toll, dass sie es da am Ende machen, weil diese Folgen sind mit Sicherheit nicht, die nimmt man nicht mal eben so auf, sondern hinter den Kulissen findet halt ganz, ganz viel Vorbereitung statt und so und deswegen finde ich es toll. Ich finde es auch toll, dass wir es geschafft haben, 100 Folgen. Also ich bin sehr dankbar, dass ihr noch dabei seid oder nach wie vor dabei seid und das gibt mir natürlich auch die Motivation, weiterhin diese Folgen aufzunehmen, ne? Und jede Woche neue Gäste zu suchen. Es wird mittlerweile immer schwerer, weil viele Gäste, also es wiederholt sich ja immer schon mal hier und da der ein oder andere Gast, der richtig viel erlebt. Dirk zum Beispiel, den kennt ihr mittlerweile, der ist ja auch schon sehr, sehr oft da gewesen. Aber ja, ich suche weiter und wenn ihr irgendwen kennt, der was Cooles zu erzählen hat, was Cooles erlebt hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und deren Kontakt weitergebt oder wenn ihr ihnen mal sagt, dass sie sich mal bei mir melden sollten. Das wäre ganz, ganz toll. Eine E-Mail, falls ihr sie braucht, ist podcast@offthepath.com. Recht einfach. podcast@offthepath.com. Und dann freue ich mich auf jeden Fall über eure Einsendungen oder die Einsendungen eurer Freunde und Bekannten. Das wäre extrem cool. Ja, 100 Folgen, Wahnsinn, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Jubiläum, ich bin sehr, sehr glücklich und heute geht's, ja, wie ihr mitbekommen habt, über Island, das unvergessliche Trekking-Abenteuer von Elias auf Island, letztes Jahr, er hat unglaubliche 13 Tage ist er durch die Insel gewandert, quer gewandert und hat unglaublich viel erlebt. Ich kann euch wirklich nur seine Webseite ans Herz legen. Sie ist wirklich richtig toll und er hat richtig viel Zeit investiert, diese Stories, die er dort erlebt hat, aufzuarbeiten. Geht einfach mal auf Elias Vetter, VETTER www.jan.ch. Er kommt aus der Schweiz. Den Link zu seiner Webseite habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also geht dafür einfach auf offthepath.com/Folge 100. Folge 100. Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich jetzt gerade nicht so viel zu sagen, außer mich wirklich von Herzen bei euch zu bedanken für die tolle Zeit, für die letzten 100 Folgen. Ich freue mich auf die nächsten 100, wenn ihr wollt. Und an der Stelle auch noch eine gute Nachricht. Die nächste Folge kommt übrigens am Samstag. Es kommt wieder eine Abenteuerhappen-Folge. Wir sind endlich soweit fertig mit unserem ganzen Material aus Kanada. Wir haben alles aufgenommen, wir haben alles geschnitten, wir haben alles geschrieben, wir haben alles bearbeitet. Es war unglaublich viel Arbeit, diesmal diese Reise aufzuarbeiten im Nachhinein, weil es einfach erstens so unglaublich geil war und ich wirklich versucht habe, etwas Einzigartiges zu schaffen. Und entsprechend hat das echt ein bisschen gedauert, ein bisschen sehr, sehr lange. Aber das finale Produkt, wenn man so will, also die Bilder und die Videos und die Texte und die Abenteuer, die sind alle ganz, ganz toll geworden, weshalb sie jetzt erst kommen. Also am Samstag ist das soweit. Merkt euch das, dann kommt eine neue Abenteuer-Folge aus Kanada und natürlich auch auf Mittendrin, unserem anderen Podcast. Mittendrin, folgt dem mal. Da kommen diese richtig coolen 3D-Sounds. Aber jetzt geht es nicht um Kanada, jetzt geht es um Island und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Elias. Ja, Elias, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Sebastian, danke, dass ich da sein kann.
Ja, ich bin sehr froh, dass du da bist, weil heute sprechen wir über dein unvergessliches Trekking-Abenteuer in Island, was du ja erst vor kurzem gemacht hast, also letztes Jahr. Oder? Das war letztes Jahr, oder? Wann warst du in Island?
Genau, ja. Also im Sommer 2016 war das.
Ja, und das war ja nicht dein erstes Mal, du warst auch schon das Jahr davor dort, hast dort einen Roadtrip gemacht und warst so begeistert von dem Land und das, was du gesehen hast und vor die Linse bekommen hast, dass du gesagt hast, ich muss noch an Orte, da komme ich mit dem Auto nicht hin und da laufe ich jetzt einfach irgendwann hin.
Ja, also eigentlich wollte ich diese Wanderung zu Fuß schon im Jahr 2015 machen, aber ich bin mit meinen Kollegen da angereist. Wir sind dann Ende Juni nach Island geflogen und wollten da eigentlich schon ins Hochland wandern gehen, 10 Tage oder 10, 12 Tage nur mit Zelt und abseits der Touristenströme. Und dann
war also off the path.
Ganz genau. Und dann war aber der Winter 2014, 15 war so lang, dass überall noch Schnee lag im Hochland und dann war es nicht möglich, im Sommer 2015 oder Anfang Sommer 2015 ins Hochland zu fahren. Es gibt eigentlich Busse, bei denen man ein Ticket buchen kann, die einem in so 5-6 Stunden von Reykjavik, von der Hauptstadt von Island, bis ins Hochland bringen und einen da absetzen und dann kann man da von da an zu Fuß losgehen. Das war aber im Jahr 2015 nicht möglich. Und dann haben wir da umgeplant, haben einen Roadtrip gemacht und sind dann ein Jahr später nochmals gekommen. Und weil wir...
Habt ihr quasi vor Ort dann spontan alles umorganisiert oder wusstet ihr quasi schon, als ihr noch zu Hause wart, also in der Schweiz, also das mit dem Wandern und Tracking, das wird dieses Jahr nichts lassen?
Nein, wir hatten eigentlich immer noch die Hoffnung, als wir da in den Flieger einstiegen in Zürich, dass wir das machen können. Und es gibt diese Karte, also eine Webseite, wo alle Straßen in Island eingezeichnet sind und dann sind die rot, grün, gelb, ob sie gesperrt sind oder offen. Und in allen Reiseführern und allen Infos sagt es spätestens so Mitte Juni sind alle Straßen geöffnet. Und wir dachten, ja, das sollte eigentlich genau klappen. Und wir kamen dann in Island an und es war einfach immer noch alles rot in der Mitte der Insel. Und dann haben wir spontan das Busticket hatten wir schon, das konnten wir dann zurückgeben und haben das umgebucht und haben dann einen Roadtrip über die. Also wir waren eigentlich zuerst einmal um die Insel herum und dann die nächsten 2 Wochen, das war schon geplant, da haben wir ein Auto gemietet. Da sind auch noch 3 Leute nachgekommen, dann waren wir dann zu 5 unterwegs. Und die zweiten 2 Wochen waren geplant und die ersten 2 Wochen, da waren wir dann völlig frei. Das war auch noch cool, man ist irgendwie in einem Land. Normalerweise schaue ich relativ viel, was man machen kann und suche mir heraus, wo ich hingehen möchte. Und diese 2 Wochen, wir standen da, hatten 2 Wochen Zeit, konnten machen, was wir wollten. Wir hatten das Zelt dabei, wir hatten eigentlich die Lebensmittel für 2 Wochen alle dabei. Wir mussten nur Wasser haben, konnten hin, wo wir wollten. Und wussten, wir können da 2 Wochen überleben oder machen, was wir wollten. Das war ziemlich cool.
Das ist natürlich diese Freiheit, die so ein Roadtrip dann mit sich bringt, ne? Weil sonst, ich glaube, du bist ja auch Fotograf, ein sehr, sehr guter, und du beschäftigst dich dann so lange mit den Orten und mit den Spots und schaust dir vorher alles an, wie wird da fotografiert, wann ist die beste Tageszeit, und dann musst du halt deine Route entsprechend halt auch planen, damit du halt auch zum richtigen Moment da bist. Und das ist halt schon sehr, sehr viel Arbeit, die halt in so eine Planung für so eine Reise mit reingeht. Und dann, wenn du die Möglichkeit hast, einfach nur drauf loszufahren mit ein paar Freunden und einfach mal zu entspannen, und dann wird vielleicht ein Bild gut und vielleicht auch nicht, dann ist das auch schon mal eine ganz andere Freiheit.
Ja, das ist ganz sicher so. Das ist eine andere Art zu reisen, als ich es normalerweise mache.
Ja. Reist du sonst immer alleine?
Nein, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt, wenn ich in der Schweiz unterwegs bin und fotografieren gehe, dann bin ich, also so auf kürzeren Reisen, Wochenende oder mal ein verlängertes Wochenende, dann bin ich oft alleine unterwegs, weil ich einfach auch an den Orten dann viel, viel Zeit benötige oder mir viel Zeit nehme und zu Tageszeiten unterwegs bin, früh am Morgen, dass ich bei Sonnenaufgang irgendwo auf einem Gipfel stehe oder noch lange unterwegs bin und dann im Dunkeln wieder runtergehe nach Sonnenuntergang. Und da es gibt 2, 3 Kollegen, die da mitkommen, aber die haben natürlich auch nicht immer Zeit, und dann bin ich auch oft alleine unterwegs.
Mhm. Gehst du denn immer so, bist du dann einer von denen, die halt immer so um 3 Uhr dann schon hoch auf den Gipfel hochlaufen?
Ja, genau, das mache ich auch oft. Oder dann gleich mit dem Zelt und am Tag vorher, und dann kann man das Zelt aufstellen und an dem Spot, wo man Sonnenauf- und Untergang fotografieren möchte, und hat dann natürlich, muss nur aus dem Zelt und ist schon da. Das ist auch sehr, sehr angenehm.
Das ist schon das Entspannteste, ne?
Das ist so, ja.
Ja. Wie bist du damals nach Island gekommen? Bist du dann von Zürich direkt nach Reykjavik
genau,
geflogen?
Genau.
Mit welcher Airline?
Icelandair.
Icelandair. Ich glaube, Wow Air fliegt von Zürich noch gar nicht, ne?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, direkt gibt es nur Icelandair. Es gibt die Edelweiss, fliegt auch noch, aber nur so. Ich weiß nicht, wie man das, also nur wenn man, glaube ich, über die Edelweiss ein ganzes Package bucht. Man kann die Flüge da nicht einzeln buchen. Wenn man eine ganze Reise bucht, dann über einen Reiseveranstalter, dann kann man auch mit Edelweiss fliegen. Aber sonst
ja.
Zürich nur Icelandair.
Du hast ja dann 2016, also letztes Jahr, hast du ja dann noch ein bisschen mehr Glück gehabt mit dem Wetter. Was ist da so die beste Reisezeit zum Tracken auf Island? Also war das dann schon gut, als du da warst? Oder würdest du sagen, ein bisschen später, ein bisschen früher?
Nein, also die beste Reisezeit ist eigentlich schon Juli, August. Weil dann ist normalerweise eben der Schnee weg. Oder, also es hat immer noch Schneefelder, aber er ist so geschmolzen, dass die Wege frei sind. Es ist dann natürlich auch am wärmsten, und ja, später, September, Oktober, kann es natürlich schon wieder sein, wenn man ins Hochland geht, dass es schon wieder anfängt zu schneien, und früher, eben im Juni, kann es auch noch Schnee haben, wie ich erfahren musste. Also es ist eigentlich wirklich diese kurze Zeitspanne von 2 Monaten, wenn man Glück hat, eben auch noch im Juni, und das merkt man auch, es sind dann auf den bekannten Wanderwegen auch sehr viele Leute unterwegs, weil sich einfach der ganze Wandertourismus eigentlich auf diese 2, 2,5 Monate konzentriert.
Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, ne? Also wie voll ist das denn dann? Also so viel Zeit hast du ja dann nicht, und du bist ja mit Sicherheit nicht der Einzige, der auf Island irgendwie wandern gehen möchte. Hast du denn Phasen gehabt, wo du auch alleine unterwegs warst, oder war eigentlich immer so irgendjemand?
Nein, unser Ziel war eigentlich ganz klar, dass wir alleine unterwegs sein möchten. Und es gibt ja diesen berühmten Wanderweg, den Laugavegur, der führt von Landmannalaugar in der Mitte an die Küste. Die kann man in 6 Tagen eigentlich machen, oder es gibt eine kürzere Etappe in 4 Tagen. Und da hat es viele Leute. Also man hört auch immer wieder und man liest im Internet, ja, es hat Island wird überschwemmt von Touristen, auch seit der WM, seit der Fußball-WM. Und es gibt immer mehr. Und wir wollten bewusst eigentlich nicht mit so vielen Leuten unterwegs sein, Ich kenne dann einen Schweizer Fotografen, der schon sehr oft in Island war und früher auch solche. Seine ersten Reisen waren auch zu Fuß und der hat uns dann einen Tipp gegeben und wir haben dann eine Route abseits dieses Laugavegur geplant und sind dann 9 oder 10 Tage abseits gewandert und die letzten 2 Tage auf diesem Laugavegur und es war wirklich die ersten Tage, da haben wir am zweiten Tag haben wir eine Wandererin gekreuzt, aber sonst sind wir immer alleine unterwegs gewesen. Übernachtet haben wir dann teilweise bei den Hütten mit unserem Zelt. Bei diesen Hütten, da hatte es andere Leute, aber auf dem Weg haben wir nie jemanden gesehen. Also es gab manchmal so, man hat in der Ferne auf einer Hochlandpiste mal einen Jeep gesehen, der vorbeigefahren ist, aber sonst sind wir 9 Tage alleine gewandert.
Cool, wie heißt dieser Weg? Oder hat er einen Namen?
Unsere Tour, die wir gemacht
haben. Genau.
Nein, also das war so eine, also einen eigentlichen Weg oder einen Namen hat die nicht. Wir haben eigentlich wir waren dann 12 Tage unterwegs und mussten alle Lebensmittel mittragen. Das war eigentlich schlussendlich das Schwerste am Gepäck für 12 Tage Frühstück, Abendessen und irgendwas noch zwischendurch mitzunehmen und haben es dann so organisiert, dass wir die Tour in 2 große Etappen aufgeteilt haben. Wir haben uns mit dem Bus bis nach Holaskjol fahren lassen, haben da ein Essens, also das ist so eine Hütte, so ein Hochlandcenter, da ist auch eine Rangerin stationiert und wir haben da ein Essensdepot gemacht, hatten dafür eigentlich unsere Lebensmittel für die zweite Woche deponiert, sind dann losgelaufen zum Langisjör und zum Svenstadjör. Der Langisjör ist so ein 20 Kilometer langer See mit ganz vielen kleinen Nebenseen im Hochland. Es ist eine unglaubliche Landschaft da. Und da führt eine Piste hin, die aber sehr wenig befahren ist. Und dann sind wir da auf den Svenstadjör gestiegen, ein Aussichtsberg. Der ist da in der Umgebung der höchste Berg und man hat einen riesen Ausblick auf diesen See, diese kleinen Seen rundherum. Man sieht im Hintergrund den Vatnajökull, den größten Gletscher Europas, diese riesige Eiskappe. Und da oben haben wir übernachtet und sind dann in einem Nebental wieder zurückgelaufen nach Holaskjol, haben da unser Essenspaket aufgenommen und sind dann weiter Richtung Westen gegangen. Das ist so ein alter Weg der Isländer, als früher die Küste. Also heute gibt es eine Straße der Küste entlang mit vielen Brücken, aber früher war das nicht möglich, weil all die Flüsse von den Gletschern ins Meer flossen und unten am Meer waren die ziemlich groß. Dann konnten die Isländer, also vor 300-400 Jahren, konnten nicht dem Meer entlang gehen, weil da die Flüsse zu groß waren. Da mussten sie im Landesinneren von Ost nach West gehen, wenn sie da die anderen Landesteile besuchen wollte. Und eigentlich auf diesem alten Weg sind wir dann nach Westen gewandert bis zum Laugavegur, also bis in die Mitte dieses berühmten Wanderweges und haben dann die letzten 2 Etappen noch auf diesem sind dann die letzten 2 Etappen auf diesem Wanderweg gewandert und da hatte es dann eben diese vielen Leute. Aber es war auch verständlich, weil es ist schon, also am Schluss dieser Laugavegur führt nach Lammanaloigar und das liegt eigentlich in der Caldera eines Vulkans und von diesem Vulkan kommen diese farbigen Steine und da kennen viele Leute sicher die Bilder, diese berühmten Bilder von Island mit diesen roten, grünen, gelben Steinen, schwarze Lava, weiße Schneefelder dazwischen, also dieser Farbkontrast ist einfach unglaublich und dazwischen kommen überall dampft es heraus, weil es da noch immer vulkanische Aktivitäten gibt. Es brodelt überall, es gibt heiße Quellen und es ist schon verständlich, dass da so viele Leute unterwegs sind, aber die anderen Gebiete sind auch sehr sehenswert und eben wenn man nicht so diese Einsamkeit sucht und alleine unterwegs sein möchte und auch noch ein bisschen Abenteuer hat mit Wegfindung, man weiß nicht genau, wo geht es jetzt durch, es hat überall solche Trampelpfade von den Schafen, weil die Schafe sind in Island überall, da wo es Gras hat und auch da wo es kein Gras hat, wo es nur Steine hat. Ich habe mich selbst gefragt, was diese Schafe da eigentlich machen, aber die kann man einfach überall antreffen. Und die von den Schafen gibt es auch immer solche Schafspfade. Manchmal ist es gar nicht so einfach, um herauszufinden, wo geht jetzt der Weg lang. Ist jetzt das wirklich der Wanderweg oder ist da nur eine Gruppe Schafe durchgegangen und hat ihren eigenen Weg gemacht.
Aber das hört sich ja schon sehr, sehr spannend an. Ich finde das so klasse. Du hast auf deiner Webseite, hast du ja richtig viel Arbeit gemacht bei der Aufarbeitung dieser Reise mit deinen ganzen Zahlen. Also ihr wart 13 Tage, seid ihr getrackt, 160 Kilometer seid ihr unterwegs gewesen.
Genau, ja.
5662 Höhenmeter. Und du hast 23,5 Kilo auf dem Rücken gehabt und 4101 Bilder gemacht.
Genau. Ja.
Das ist schon echt cool. Also es gibt einen so einen sehr guten Eindruck, worauf man sich da eigentlich einlässt.
Genau.
Schönen Überblick. Und natürlich noch viel, viel tollere Bilder. Das finde ich halt echt klasse an deiner Webseite. Die inspiriert so richtig. Dort hinzureisen.
Ja, es war natürlich auch von Anfang an mein Ziel, diese Reise auch so zu machen, dass ich fotografieren kann, dass ich viel Zeit habe zu fotografieren. Und diese 160 Kilometer zu Fuß, das gibt ja dann, wenn man es aufteilt auf die Tage, wir haben zwischen 10 und 20 Kilometer pro Tag gemacht. Es wäre sicher einiges mehr möglich gewesen. Wobei ich bin viel in der Schweiz unterwegs in den Bergen auf Wanderwegen. Und es ist noch ein bisschen etwas anderes, wenn man natürlich wenn die Wege nicht so gut beschildert sind, wenn man die auch ein bisschen suchen muss und überlegen muss, wo geht man durch. Und wenn es nicht immer klare Wege hat, dann kommt man ein bisschen langsamer voran. Aber es wäre sicher mehr möglich gewesen. Aber ich wollte ganz bewusst wirklich Zeit haben, an einem Tag, da sind wir querfeldein gegangen, kamen an einem Wasserfall vorbei. Das ist ein kleiner, versteckter Wasserfall, den haben wahrscheinlich noch nicht viele Leute vorher gesehen. Und dann habe ich den Rucksack abgestellt, meine Kamera hervorgeholt, Stativ, den Graufilter, um eine Langzeitbelichtung zu machen. Und dann bin ich irgendwie eine Stunde um diesen Wasserfall herum geklettert und habe die schönste Perspektive gesucht, den schönsten Ausschnitt gesucht. Und das war noch oft so, dass ich wirklich mir so die Zeit genommen habe, um zu fotografieren. Und auch am Abend immer, wenn wir angekommen sind, zuerst das Zelt aufstellen. Dann haben wir meistens Abend gegessen. Und weil es so hoch im Norden war, ging die Sonne zwischen 10 und 11 Uhr oder so unter. Und dann konnte ich nach dem Abendessen wunderbar noch irgendwo auf einen Hügel hochsteigen und da den Sonnenuntergang genießen oder irgendwie wenn wir an einem Bach waren oder so, eine schöne Stelle suchen, um Fotos zu machen in der Abendstimmung. Mhm. Und ja, darum haben wir die Etappen immer so gehalten, dass es noch gut machbar war. Und das andere ist auch, man ist ja dann alleine unterwegs da, hat auf großen Teilen auch gar keinen Nattelempfang. Und wenn etwas passieren würde oder wenn jemand sich verletzte, also wir waren da zu zweit unterwegs, dann hätte der andere, der noch gesund war, hätte dann vielleicht mehrere Kilometer gehen müssen, um irgendwo Nattelempfang zu haben und Hilfe holen zu können. Und dann ist es sicher auch gut, wenn man nicht ganz an seinem Limit läuft, wenn man immer ein bisschen Reserven hat und so reagieren könnte, wenn irgendetwas nicht nach Plan laufen würde oder wenn irgendetwas schief gehen würde.
Also ja, das ist auf jeden Fall sehr gut durchdacht. Ich hatte mich sowieso gefragt, also würdest du ein GPS-Gerät empfehlen bei der Tour?
Ja, also wir hatten eins dabei. Ich habe eigentlich die ganze Tour auf Karten geplant und hatten auch die Papierkarten dabei. Und das ging eigentlich sehr gut. Wir haben das GPS einmal hervorgeholt. Als die ersten drei Tage hatten wir so ein bisschen Nebel, Nieselregen und so, schlechte Sicht. Und dann sind wir aus einem Tal herausgegangen. Also da ist die Elcha, da kommt die europäische und die amerikanische Platte zusammen. Und das ist so eine Schlucht. Man kann da in dieser Schlucht eigentlich zwischen diesen beiden Kontinentalplatten wandern. Muss dann am Ende aus dieser Schlucht hinaus. Und die Karten in Island, die sind 1 zu 100.000. Also wenn man es von den Alpen gewöhnt ist, wo es 1 zu, oder in der Schweiz gibt es Karten, die sind im Maßstab 1 zu 25.000. Die sind natürlich wesentlich genauer. Und wir haben uns dann, oder wir sind dann zu früh rechts abgebogen. Wir hätten noch etwas weiter gehen müssen. Und wir sind dann irgendwie diesen Canyon, also oben an diesem Canyon zurückgegangen, haben dann plötzlich in dieses Tal hinuntergesehen und dachten, irgendetwas kann da nicht stimmen. Und da haben wir dann das GPS-Gerät konsultiert und gesehen, dass wir falsch gingen. Das war aber auch die einzige Situation. Also sonst konnten wir immer mit Karten navigieren. Aber nachher hatten wir auch meistens relativ schönes Wetter. Und ich würde das GPS empfehlen, weil man kann natürlich nicht so Wetterglück haben wie wir. Es kann dann auch sein, dass man wirklich eine Woche Nebel hat und dann ist es wirklich schwierig, sich zu orientieren, weil es gibt dann auch Gebiete, die sind ziemlich flach. Bei Nebel sieht man dann keine Berge mehr. Man findet dann vielleicht auch die Wege oder die Autopisten, die es gibt, nicht. Und dann ist es sicher hilfreich, wenn man zur Sicherheit ein GPS-Gerät dabei hat.
Was hältst du von diesen SOS-Trackern, wo man halt per Knopfdruck und Satelliteninternet irgendwie Freunden und Familie Bescheid geben kann, wo man ist und beziehungsweise auch mal den Notruf wählen kann?
Ja, das kann man sicher auch haben oder mitnehmen. Das habe ich jetzt nicht. Das wäre dann für mich nur eine Notsituation, weil nur wenn man sich irgendwie ein bisschen verläuft, dann sollte man eigentlich auch wieder alleine heraus. Also ich finde, das wäre dann die Variante.
Nee, verlaufen meine ich damit.
Das wäre dann die Variante nur, also, für wirklich den Notfall, oder?
Ja. Also ich meine, wenn du jetzt alleine unterwegs gewesen wärst, du hast ja gesagt, wart ja zu zweit unterwegs und ihr habt das alles so gut eingeplant, aber würdest du sowas mitnehmen, wenn du alleine unterwegs wärst?
Ja, ich glaube, dann würde ich mir überlegen, entweder so etwas oder ein Telefon. Also eins von beiden würde ich mir dann zulegen.
Es gibt ja, also. Ja, einfach nur, damit man halt, wenn man so lange unterwegs ist und halt auch überhaupt gar keinen Kontakt hat und auch keinen Netzempfang, dass man halt irgendwie irgendjemanden erreichen kann im Fall der Fälle.
Ja, das ist sicher sinnvoll. Das denke ich schon,
ja. Ja. Bist du denn oder seid ihr denn auch in irgendeinen Schneesturm geraten?
Nein, geschneit hat es eigentlich nicht mehr groß. Also Regen hatten wir. Wir hatten eigentlich ziemlich Glück, diese ersten drei Tage waren so ein bisschen nasses Wetter und danach hatten wir eigentlich relativ oft schönes Wetter. Am Schluss war es dann so, dass immer nach am Nachmittag kam der Regen. Wir sind dann relativ früh losgegangen am Morgen, dass wir meistens schon kurz nach dem Mittag an unserem Zielort angekommen sind. Und einmal mag ich mich erinnern, auf der zweitletzten Etappe, da sind wir wirklich angekommen. Das ist so im Hochland, da gibt es oft auch Stürme und Winde. Da hat es solche aus Steinen so Schutzwelle, so Kreise, in die man das Zelt aufstellen kann. Und wir haben dann unser Zelt da aufgebaut. Und als wir den letzten Hering eingeschlagen haben, kam wirklich der Regen und wir hatten Glück, konnten ins Zelt sitzen und abwarten, bis der Regen vorbei war. Aber einen richtigen Schneesturm haben wir nicht erlebt.
Aber wahrscheinlich halt extrem viel Wind, ja, oder? Da im Hochland, da ist ja auch so gut wie gar kein Schutz. Das kann dann auch sehr anstrengend sein.
Das duftet fast immer, ja. Wir hatten einen Abend, mag ich mich erinnern, da haben wir an einem See gezeltet. Und da war wirklich windstill. Man hat diese Spiegelung im See gesehen von den Bergen dahinter und das ist ziemlich selten. Also ich glaube im Jahr 2015, als ich 4 Wochen in Island war, hatte ich nie einen solch glatten See mit einer solch schönen Spiegelung wie an diesem Abend, weil es fast immer von irgendeiner Seite bläst der Wind eigentlich immer.
Aber sag mal, du als Fotograf bist ja wahrscheinlich auch ganz viel sehr früh morgens auf irgendwelche Berge hochgelaufen, um Bilder zu machen zum Sonnenaufgang, oder?
Ja.
Gibt's da irgendwie so einen Moment oder einen Berg oder eine Situation, wo du sagst, so, boah, ey, das war da was ganz Besonderes, dieses Bild war wirklich toll, da war ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit?
Ja, da gibt's eigentlich zwei Momente. Das eine ist dieser Svenstindur, von dem habe ich schon erzählt, dieser Aussichtsberg, der ist 1103 Meter hoch und der liegt an diesem Langisjör, an diesem 20 Kilometer langen See. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich diese Islandreise gemacht habe. Ich habe ein Bild von einem Fotografen gesehen, das er von diesem Aussichtsberg gemacht hat, mit Sonnenuntergang, mit so Nebelwolken da und alles hat orange gebrannt. Und da wollte ich unbedingt auch hin. Und wir sind da hochgestiegen, haben dann das Zelt etwa 30 Meter unterhalb von diesem Gipfel aufgestellt, damit wir den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mitnehmen können. Und es war dann wirklich so, wir haben da Abend gegessen, haben dann im Zelt gesessen, weil es da oben ziemlich kalt war und der Wind ziemlich stark blies, und sind dann irgendwie um 10 Uhr oder so nach draußen gegangen, weil die Sonne langsam unterging und es hat sich schon abgezeichnet, es hatte schöne Wolken am Himmel, aber nicht zu viele, nicht zu wenige, das ist immer so. Wir Fotografen hassen ja einen blauen Himmel, weil dann der Sonnenuntergang so unspektakulär ausfällt. Und wenn es zu viele Wolken hat, dann kommt die Sonne nicht durch, dann ist es auch nicht gut. Und es war eigentlich wirklich, wirklich ideal. Ich stand auf diesem Berg, die Sonne ging unter. Dieses grüne Moos in Island, das schon am Tag so richtig grün leuchtet, das wurde dann von der untergehenden Sonne angestrahlt. Das bekam so diese orange Farbe. Im Himmel die Wolken waren zuerst rot und dann am Ende so rosa, blass rosa. Unten im Tal war dieser blaue See, im Hintergrund der weiße Gletscher. Es war genial, es war also wirklich ein Traummoment. Und so habe ich mir es gewünscht für diese Reise und dass es wirklich an diesem einen Tag, an dem wir da auf diesem Berg waren, dass es wirklich so einen super Abend gibt, das war ein Wunsch, aber ich weiß aus meinen vielen Touren in den Alpen, dass man sich das natürlich immer wünscht, aber dass es sehr selten dann wirklich auch so genial kommt. Und ja, das war natürlich auch ein großes Glück, dass wir das wirklich so getroffen haben.
Also ich glaube, jeder, der jetzt gerade zugehört hat, der kann sich so richtig ein richtig gutes Bild vor Augen zeichnen, wie einzigartig so ein Moment sein kann. Ist halt so, ne? Also Fotografen sind halt auch irgendwie so oftmals so notorisch unzufrieden. Irgendwie passt nie irgendwas. Irgendwas ist immer irgendwie auszusetzen. Aber wenn es dann mal passt, dann hast du wirklich solche Situationen, wo du einfach so mit offenem Mund dastehst und eigentlich schon fast vergisst auf den Auslöser.
Genau, ja. Ja, und das war dann oftmals auch der strengste Tag der strengste Teil vom Tag, weil ich da mit der Kamera unterwegs war und hin und her rammte und noch eine andere Perspektive ausprobierte und dachte, ja, da ist es auch noch schön und an dieser Ecke ist es auch noch schön und diese Sicht wäre auch noch toll für ein Bild. Und ja, es geht ja dann, im Norden geht es zwar länger, diese Phase vom Sonnenuntergang.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Man hat viel mehr Zeit, aber ja, es ist so schön, es ist auch dann zu kurz, oder?
Ja. Also wenn du so eine Situation irgendwie bei uns hier so in den Bergen hättest, dann hast du halt ungefähr so fünf bis maximal
10
Minuten, um das irgendwie so festzuhalten und musst halt wirklich hin und her sprinten, um halt deine ganzen Bilder irgendwie zu bekommen. Und dort zieht sich das halt vielleicht so auf was, 15 Minuten, 20 Minuten?
Ja, teilweise bis zu einer halben Stunde. Es gab noch einen zweiten solchen Abend, als wir bei einer Hütte ankamen. Mein Kollege ging dann schon schlafen, weil es eine ziemlich strenge Etappe war und ich bin dann nochmal nach draußen gegangen und das war an einem kleinen Fluss. Es hatte da so Lavasteine, also es gibt in Island an einigen Orten von diesem Vulkanlave so ganz, ganz spezielle Formen, wie sagt man, so Nadeln und Bögen und Tunnels und so. Und da, das war auch so ein Ort, wo es solche Lavanadeln hatte, ein Fluss dazu. Und dann war wirklich direkt über uns eine Wolke, die hat angefangen orange zu leuchten. Dieser kleine Fluss, der sich so hin durch die Landschaft schlängelt, wie man es bei uns halt in Mitteleuropa auch eher selten sieht, weil viele Flüsse kanalisiert sind. Und in Island ist das so schön, die Bäche und Flüsse können noch fließen, wo sie wollen. Und dann wurde es langsam auch orange und immer röter. Und dann hat wirklich der ganze Himmel hat gebrannt. Und da bin ich etwa eine halbe Stunde einfach diesem Fluss entlang gerannt und habe Fotos gemacht, immer wieder neue Perspektiven gesucht, von oben, von unten, ganz nah ans Wasser. Und ich glaube, das ging fast eine halbe Stunde lang.
Ist natürlich toll, weil man sich auch wirklich Zeit nehmen kann, irgendwie die Bilder zu machen und nicht wahllos quasi drauf losschießen mit der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie 2, 3 gute Bilder dazwischen sind. Sag mal, du als Fotograf, interessiert mich ja auch persönlich sehr und bestimmt auch viele, die gerade zuhören. Was hast du so für Equipment dabei für deine Reisen? Also jetzt auch besonders was die Fotografie angeht.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem auf solchen langen Tracking-Touren, weil das Gewicht sehr entscheidend ist. Ich habe jetzt eine Nikon-Spiegelreflexkamera, mittlerweile eine D810, also eine ziemlich große. Und aus Gewichtsgründen habe ich da natürlich einen Weitwinkel dabei für die Landschaftsaufnahmen. Ich habe da das 20mm 1.8 von Nikon, das ist relativ klein, nur etwa 600 Gramm schwer, glaube ich. Das habe ich eigentlich das ist das, was ich am meisten benutzt habe. Und dann habe ich für Island noch eine 50mm Festbrennweite dabei. Die ist auch sehr klein und leicht, einfach für Bilder, die ich, wenn man etwas ein bisschen nachher anholen möchte. Sonst in der Schweiz habe ich auch noch ein Teleobjektiv dabei für die Tiere, aber das ist dann 2 Kilogramm schwer. Und weil es da im Hochland eben aus Verschärfung gibt es ab und zu noch Vögel. Wenn man ganz fest Glück hätte, würde man einen Polarfuchs sehen, aber den haben wir nicht gesehen. Und darum bin ich eigentlich mit diesem 20mm und 50mm Objektiv ganz gut zurechtgekommen. Dazu natürlich das Stativ für die Landschaftsfotografie, das auch immer sehr wichtig ist. Und ganz viele Akkus. Also ich hatte 11 Akkus dabei, viele Speicherkarten. Und ja, das war es eigentlich schon.
Und dann noch Filter, ne?
Genau, einen Polfilter habe ich dabei. Und auch einen Verlaufsfilter und den Graufilter für eben Langzeitaufnahmen von all diesen vielen Wasserfällen, die es gibt in Island, dass man auch am Tag, wenn die Sonne scheint, da eine Langzeitbelichtung erreichen kann.
Also du hast nur noch mal irgendwie zusammenzufassen, du hast 2 Objektive dabei, eine Kamera, deine 11 Akkus, Filter und ein Stativ. Insgesamt, was sind das? Wie viele Kilo sind das? Sind doch bestimmt auch irgendwie 5 Kilo, ne?
Ja, 5 oder 6 Kilo waren das.
Wie schwer ist eine Kamera?
Knapp 1 Kilo, glaube ich. Irgendwie 800, 900
Gramm. Okay, das geht ja eigentlich, ja.
Ja.
Schon eine recht leichte Kamera eigentlich.
Ja, also das ist die, das geht, das sind die 2 größte von Nikon, oder? Also es ist ja nur die Kamera selbst und dann eben das Objektiv nochmal irgendwie 600 Gramm.
Ja gut, ich fotografiere mit der 1DX von Canon, die ist halt einfach so ein Zementsack. Die ist halt extrem schwer. Deshalb, also nur in Relation finde ich halt, dass 800 Gramm geht, aber natürlich, es ist halt auch extrem viel. Also 5 Kilo allein oder so viel Kilos allein für Fotografie-Equipment, ist es dann schon wieder kein Wunder, dass du dann am Ende irgendwie, wie viel hattest du? 23 Kilo, glaube ich, auf dem Rücken. Fast 24. Du hast aber auch dein ganzes Essen und dein ganzes Proviant auch.
Das Essen, wir haben das so gemacht, wir haben zum Frühstück immer Müsli, sagt man das in Deutschland auch? Also Müsli gegessen. Ich habe das alles zu Hause vorbereitet, also wir haben da das abgewogen, 150 Gramm in Plastiksäcke und dann Milchpulver schon beigemischt. und hatten das so abportioniert für jeden Tag, dass, damit wir am Morgen mussten wir nur Wasser kochen. Das haben wir meistens noch im Schlafsack liegend gemacht, den Kocher im Vorzelt aufgestellt, da heißes Wasser gemacht und das in unser Müsli geleert, und also mit dem Müsli und Milchpulver. Dann war das Frühstück. Dann unterwegs gab es zwei so Farmerstängel, also Stängel Schokolade oder diese verschiedenen Varianten und etwas Nüsse. Ja, wie sagt man?
Farmerstängel nennt das.
Ich glaube, das ist eine Marke bei uns in der Schweiz.
Aber ich weiß, was du meinst.
Also,
was
einfach diese Stängel, das kennt ihr sicher.
Ah, okay. Ja. So wie Tempo irgendwann eine Marke geworden ist, ist genau. Pharma-Stänkel in der Schweiz halt auch irgendwie genau. Sehr im Begriff.
Zwei so Riegel gab es pro Tag, und dann etwas Nüsse und gedörrte Früchte für unterwegs. Da haben wir kleine Pausen das gemacht. Und am Abend haben wir immer eine Suppe gekocht, also Bouillon-Suppe mit so Teig, also Fläti, sagen wir dem so. Diese Teigwareneinlage, wie gesagt. Einfach so eine Bouillon-Suppe mit. Mir fällt das richtige, das hochdeutsche Wort nicht ein. Einfach eine Bouillon, dass man am Anfang schnell etwas Warmes im Magen hat, oder? Und nachher haben wir uns mit dieser Track and Eat Lebensmittel, das war dann unser Abendessen, das sind so gefriergetrocknete Nahrung, die man auch so portionenweise kaufen kann. Da gibt es gibt verschiedene Marken, wir haben da auf Track and Eat zurückgegriffen, da gibt es irgendwie 30 verschiedene Menüs oder so. Da kann man auch einfach Wasser kochen zwischen 200 bis 500 Milliliter, je nach Menü, was es dann war. Dann kann man, das ist so in einem Alubeutel verpackt, kann man das heiße Wasser hineingießen, muss ein bisschen umrühren, das 5 bis 10 Minuten ziehen lassen und dann kann man das aus dieser Aluminiumtüte essen und hat dann eigentlich ein volles Menü. Also da gibt es verschiedene Teigwaren mit Fleisch oder viele verschiedene Reisgerichte, Couscous gibt es, so Eintopfgerichte. Und ja, also zu Hause würde man jetzt die wahrscheinlich nicht unbedingt essen, aber auf so einer Reise nach einem Tag wandern in der Kälte, dann schmeckt das wunderbar. Das ist ein bisschen warm und das.
Ja, also ich kenne die und ich bin eigentlich auch immer überrascht, wie gut das eigentlich ist. Also natürlich gut in Anführungsstrichen, weil ich würde jetzt mich abends nicht hinsetzen und sagen, boah, ey, heute mache ich mir so eine leckere Spaghetti Bolognese von Track and Eat. Das würde ich jetzt irgendwie nicht machen, aber wenn man halt so irgendwie wirklich echt weit weg ist und einfach nur Wasser aufkochen muss, ist das schon sehr geil.
Und es ist natürlich relativ auch gewichtssparend, weil man nur diese Beutel mitnehmen muss. Dann was auch noch dazu kommt, wir haben das in der ersten Tour im 2015 haben wir das nicht mit diesen Track-and-Eat-Nahrung gemacht, sondern mit normaler Nahrung aus dem Supermarkt. Da gibt es ja auch solche Fertigprodukte, Teigwaren, die mit Soße kommen, die man dann kochen kann. Da ist dann aber das Problem, dass vielmal muss man da eigentlich die Teigwaren und die Soße ins Wasser geben und dann kochen. Das geht dann viel länger, also es geht meistens 10, 15 Minuten muss man das kochen. Das heißt wieder, dass es viel mehr Gas benötigt pro Abend, dass man auch mehr Gasflaschen mittragen muss. Und dass der Kochtopf wird dann auch schmutzig, also weil man kocht ja dann direkt in diesem Topf. Man muss dann am Abend noch das Geschirr abwaschen und das ist dann auch nicht immer ganz angenehm, wenn man dann nach dem Essen wieder aus dem Schlafsack kriechen muss, irgendwo zum Bach und bei 2-gradigem Wasser noch seine Pfanne abwaschen muss oder so. Und ja, wir haben das erste Jahr gemacht, es geht auch, es ist natürlich günstiger, das wäre der Vorteil, aber diese Expeditionsnahrung, die ist schon sehr komfortabel für so eine Reise. Man hat dann einfach mehr Zeit, die Landschaft zu genießen, fotografieren und ja, einfach da zu sein und auch wirklich Ferien zu haben. Es ist ja auch schlussendlich eine Ferienreise, die man genießen möchte. Und
ja, also es stimmt schon. Also es ist dann schon, das finde ich immer auch sehr anstrengend. Immer so nach dem Essen, nach so einem langen Tag, hat man einfach überhaupt keine Lust, noch irgendwie auszustehen und dann irgendwie abzuwaschen. Also egal ob 2 Grad oder 30 Grad Wasser, ja. Man hat einfach überhaupt keinen Bock, dann noch irgendwie alles sauber zu machen. Und es ist deutlich einfacher. Ja. Wir kommen langsam zum Schluss, lieber Elias. Leider fehlt mir heute so ein bisschen die Zeit. Ich könnte noch stundenlang über dein Trekking-Abenteuer in Island sprechen. Du hast aber auch diese ganzen Wasserfälle einmal kurz angesprochen, worauf ich nochmal kurz zurückgreifen wollte. Was war so dein Highlight-Wasserfall? Es gibt ja so unglaublich viele. Die meisten liegen ja bekanntlich an dem Golden Circle, wo jeder halt irgendwie mit dem Auto hinfährt, aber ihr seid ja zu Fuß unterwegs gewesen und habt nochmal irgendwie Zugang zu ganz anderen Wasserfällen gehabt, die meisten Leute, wenn sie auf Island sind, gar nicht irgendwie zu Gesicht bekommen. Was war da so ein Highlight-Wasserfall oder 2 Highlight-Wasserfälle?
Also der eine, was ich von dem, den ich schon erzählt habe, den wir zufälligerweise entdeckt haben, als wir da unterwegs waren und plötzlich auf diesen kleinen Wasserfall gestoßen sind. Und der andere, der war in Honsarbotnar, da sind wir an einer Stelle gewesen, da hat es eine heiße Quelle mit so einem natürlichen Pool. Da haben wir dann einen Tag Pause gemacht, unser Zelt. Also da haben wir zwei Nächte geschlafen an diesem Pool, weil man genießt dann nach so 8 Tagen unterwegs sein ohne Dusche auch mal dieses warme Bad, wo man sich wieder mal waschen kann ohne fast zu erfrieren.
Ja.
Das ist unterhalb eines Gletschers oder eines ehemaligen Vulkans. Und an unserem Pausentag sind wir dann da hochgewandert, auf Richtung Gletscher. Und es, also der Weg war, ging da hoch, rechts und links hat es so Täler, überall kamen Bäche runter vom Gletscher. Und es war eigentlich überall diese schwarze Lava, Kies am Boden, teilweise mit grünem Moos überwachsen. Und dann gab es einen Wasserfall, das war eigentlich nur ein kleiner Bach, der dann über diese Felsen hinabfloss. Und der hat das schwarze Lava weggewaschen und das grüne Moos, also Moos hat es da natürlich auch kein. Und dann kam unter diesem schwarzen Lava, kam das Vulkangestein zum Vorschein und das war ganz orange. Also es war wirklich eine knallorange Farbe und ja, ich habe das auch noch nie gesehen von einem Foto vorher von Island. Und der war wirklich also, ja, wunderbar anzuschauen. Eigentlich ein kleiner Fluss, der aber so ein riesiges oranges Gesteinsfeld freigelegt hat und da drüber floss.
Toll. Also es hört sich grandios an. Lieber Elias, wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Leider bin ich da ein bisschen zu gezwungen heute. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit mir oder mit uns geteilt hast. Sehr inspirierend und ja, mal schauen, wie viele jetzt irgendwie schon nach Flügen suchen, um nach Island zu gehen, weil es hört sich toll an und es hört sich nach einem richtigen Abenteuer an und ich danke dir, dass du deine Story mit uns hier geteilt hast.
Ja, danke auch. Es hat mir Spaß gemacht und ich kann es nur empfehlen, nach Island zu fliegen und da wirklich diese Natur zu genießen und sich einzulassen auf diese ganz andere.
Ja, danach, also so hört sich auch an, dass du es auch wirklich genossen hast und wirklich empfehlen kannst. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag in der Schweiz und bis ganz bald.
Danke, dir auch. Gute Woche.
Danke, das wünsche ich dir auch. Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
Ciao.
Ja, das war sie, die 100. Off-the-Path Podcast-Folge mit Elias Vetter. Ein unglaubliches, ein unvergessliches Trekking-Abenteuer in und durch Island. Wahnsinn, was der so alles erlebt hat. Und wie gesagt, ich kann euch wirklich nur diese Webseite empfehlen, seine Webseite empfehlen. Geht dafür einfach auf eliasvetter.ch. Seine Seite ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, die ihr unter www.offthepath.com/Folge 100. Folge 100. Unglaublich, dass wieder eine Folge vorbei ist. Erschreckt ihr euch nicht auch immer, wie schnell das immer geht, wenn ihr irgendwie unterwegs seid und diesen Podcast irgendwie hört und dann ist es irgendwie schon wieder vorbei? Ich höre Podcasts zum Beispiel sehr, sehr gerne beim Autofahren. Und wenn dann so eine lange Fahrt ansteht, zum Beispiel morgen, also heute, wenn ihr das hört, also dienstags, morgen Dienstag fahre ich von Garmisch nach Köln. Das sind so 7 Stunden und dann habe ich mir jetzt schon irgendwie so 3-4 Podcasts zurechtgelegt und freue mich drauf, die dann zu hören, weil dann geht die Zeit auch einfach extrem schnell vorbei und das ist toll. Wenn ihr irgendwelche coolen Podcasts hört, dann schickt mir auch gerne mal dazu einfach mal eine kurze Mail oder einen Tweet, s-cannabis, ne? Cannabis, C-A-N-A-V-E-S, mit euren Empfehlungen. Vielleicht schmeiße ich einen morgen raus und packe einen von euch rein. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und wenn ihr irgendwelche Stories zu erzählen habt für den Podcast oder Freunde habt, Freunde, Bekannte, irgendjemanden kennt, wo ihr meint, so hey, der würde passen, auch wenn er bekannt ist, also die Person, oder halt auch einen Blog habt und ihr keinen Kontakt zu der Person habt, dann schreibt mir einfach. Sagt einfach so, hey, Blogger XY oder Schauspieler so und so oder Buchautor so und so, den solltest du unbedingt interviewen, der hat gerade ein richtig geiles Buch oder so herausgebracht, was sich spannend anhört, dazu möchte ich irgendwie mehr hören. Dann macht das, ganz ehrlich, ich schreibe die einfach an und ich meine, Fragen kosten nichts, ne? Dann können die immer noch Nein sagen. Und vielleicht sind die dann hier Gäste im Off the Path Podcast, weil sie halt irgendwie etwas extrem Cooles erlebt haben. Jo, also, die 100. Folge ist hiermit zu Ende. Ich danke euch zum wiederholten Male. Ich danke euch auch dafür, dass ihr jede Woche tolle Bewertungen auf iTunes hinterlasst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil das so irgendwie so mein Feedback von euch auch ist. Also ich glaube, wir sind einer der von den Bewertungen der beliebteste Podcast. Von den Downloads sind wir mit Sicherheit nicht der beliebteste. Da gibt es noch ganz, ganz viele größere. Alle so, die sich so ums Thema Sex irgendwie handeln, die sind alle einfach mal so 500.000 Mal größer als ein Reise-Podcast. Aber macht nichts. Macht nichts. Ich hoffe, ich kann euch hier jede Woche aufs Neue inspirieren zu neuen Abenteuern, neuen Reisen und ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche. Denkt dran, am Samstag gibt es eine neue Abenteuerfolge von Lean und mir. Freue mich, wenn ihr da wieder reinhört und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche Dienstag. Auch ein tolles, spannendes Thema Sabbatical. Ne? Sabbatical ist in aller Munde und da habe ich ein paar richtig coole Argumente. Also ich habe einen sehr, 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 sehr tollen Gast, die selbst gerade Sabbatical macht, aber die auch ein Sabbatical in der Firma umgesetzt hat oder eingeführt hat. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Argumente für euch nächste Woche, warum ihr ein Sabbatical machen solltet, beziehungsweise Argumente für euren Chef, warum er euch oder sie euch erlauben sollte, ein Sabbatical zu machen, beziehungsweise das einführen sollte. Spannend, es geht spannend weiter. Danach habe ich allerdings halt schon wieder keinen Gast mehr. Also ich brauche wirklich Gäste. Sonst fällt halt wieder eine Folge aus. Also ich versuche schon alles irgendwie vorher aufzunehmen, aber ich kann es halt nicht immer alles so planen, wie ich es mir vorstelle. Also wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr jemanden kennt oder irgendjemanden empfehlen wollt, dann schickt mir bitte eine E-Mail. Ich bin verzweifelt, desperate nach Gästen. podcast@offthepath.com. Also, bis nächste Woche oder Samstag, wie ihr wollt. Tschüss.